Die Radio Wissen. Update.
Die Marseillaise am Invalidendom in Paris. Hier, wo Frankreich sonst seiner gefallenen Soldaten gedenkt, wurde heute bei einer Zeremonie um die Opfer der Attentate von Paris getrauert. Und Frankreichs Außenminister hat signalisiert, doch mit Assad-Truppen zusammenarbeiten zu wollen. Hier ist das Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Vendredi 13 novembre. Ce jour que nous n'oublierons jamais.
Am Freitag, den 13. November, dieser Tag, den wir nie wieder vergessen werden, wurde Frankreich feige angegriffen, in einem Kriegsakt, der aus der Ferne organisiert und kaltblütig ausgeführt wurde. Eine Horde von Mördern hat 130 der unseren getötet und Hunderte verletzt.
Et on a blessé des centaines.
Präsident François Hollande in seiner Rede am Invalidendom. An der Zeremonie haben mehr als 1000 Menschen teilgenommen, darunter auch viele Angehörige von Opfern. Einige von ihnen haben auch heute Kritik an der Regierung geübt, so wie dieser Mann, der bei den Anschlägen seinen Bruder verlor.
Es gibt viel Wut, sagte dieser Mann, der am 13. November seinen Bruder verloren hatte. Kein Hass, aber Wut, denn es wurde nicht alles getan, um die Sicherheit zu gewährleisten, um dieses Drama zu verhindern.
Seine Rede richtete der französische Präsident vor allem an die Jugend, die jetzt in Frankreich Génération Bataclan genannt wird, in Anlehnung an die Konzerthalle in Paris, in der die meisten Menschen getötet wurden. Viele der 130 Opfer waren jünger als 35 Jahre. Hollande versprach, die IS-Terrormiliz konsequent zu bekämpfen.
Je vous promets.
Ich verspreche Ihnen feierlich, Frankreich wird alles tun, um die Armee der Fanatiker zu zerstören, die dieses Verbrechen verübt hat.
Die Medien wurden gebeten, keine Nahaufnahmen von den trauernden Angehörigen zu machen. Während der Zeremonie wurden die Porträts der Opfer eingeblendet und ihre Namen vorgelesen.
Jean-Jacques Amiot, 68 ans.
Armel Antisevic Pumir, 46 ans.
Anne-Laure Arouébo.
Die Namen wurden heute auch in französischen Zeitungen abgedruckt und von Fernsehsendern gezeigt, um die Opfer aus der Anonymität zu holen. Zu ihren Ehren haben viele Pariser ihre Häuser und Geschäfte mit der Tricolore, der blau-weiß-roten Flagge Frankreichs, geschmückt. Kurz vor der Trauerfeier hat der französische Außenminister Laurent Fabius in einem Interview für Verwirrung gesorgt. Dem Sender RTL sagte er:
Die Bodentruppen müssen zugleich aus Einheiten der Freien Armee, der Opposition bestehen, aus arabisch-sunnitischen Truppen und warum nicht auch aus Kräften des Regimes.
Aus Kräften des Regimes soll heißen, mit Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Das wäre eine Kehrtwende in der französischen Politik. Bisher hat die französische Regierung eine Beteiligung Assads kategorisch ausgeschlossen, weil sie ihm die Schuld für den Bürgerkrieg in Syrien gibt. Dementsprechend hat Fabius seine Aussage nach dem Interview noch einmal präzisiert. Voraussetzung für eine Beteiligung von Assads Truppen sei ein politischer Übergang in Syrien. Also ja zu Assads Truppen, nein zu Assad selbst. Bisher haben alle westlichen Staaten eine Zusammenarbeit mit Assad ausgeschlossen. Russland dagegen unterstützt ihn, was immer wieder zu Konflikten im Kampf gegen die IS-Miliz führt.
Was sonst noch wichtig war?
Der Kampf gegen die IS-Miliz war heute auch in Deutschland ein wichtiges Thema. Nächste Woche will das Bundeskabinett einen entsprechenden Einsatz der Bundeswehr beschließen. Die Bundesregierung will unter anderem Tornado-Aufklärungsflugzeuge und ein Kriegsschiff gegen die Terrormiliz einsetzen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gibt zu, dass es ein gefährlicher Einsatz wird. Sie sagt aber auch:
Es gibt natürlich auch die Schutzmechanismen der Koalition, die dort seit einem Jahr schon Luftschläge fliegt. Und wir wissen, dass seit einem Jahr keine eigenen Flugzeuge abgeschossen worden sind.
Nächste Woche muss auch noch der Bundestag zustimmen, doch aus der Opposition kommt Kritik. Die Linkspartei lehnt den Einsatz ab und denkt über eine Verfassungsklage nach, auch weil es bisher kein UNO-Mandat gibt. Fraktionschefin Sarah Wagenknecht geht es aber auch noch um etwas anderes.
Es ist absolut verantwortungslos von der Bundesregierung, dass sie Deutschland jetzt in diesen Krieg hineinziehen lässt, weil dieser Krieg wird den Terrorismus nicht schwächen und wird den IS nicht schwächen. Es erhöht auch die Terrorgefahr in Deutschland. Es ist auch verantwortungslos gegenüber der eigenen Bevölkerung.
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hält dagegen:
Wir haben jetzt 420 hochgefährliche Personen, die machen ihre Entscheidung, Anschläge zu verüben, nicht davon abhängig, ob Aufklärungstornados aus Deutschland über Syrien fliegen.
Kritik an den Einsatzplänen kommt auch von den Grünen. Fraktionschef Anton Hofreiter fehlt eine politische Gesamtstrategie für Syrien. Ähnlich sieht das auch Ulrich Scholz, früher Einsatzplaner bei der NATO. Im Tagesschau-Interview verweist er zum einen auf die veraltete Technik der Bundeswehr. Außerdem sieht er eine Lösung nur in eigenen Bodentruppen.
Unsere Luftwaffen machen nur dann Sinn in einem Kriegseinsatz, wenn sie zusammen mit eigenen Bodentruppen kämpfen. Und das ist hier nicht der Fall. Und das halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler, dass wir jetzt nur aus der Luft uns dort bewegen. Denn die Rebellen sind keine vollwertigen Bodentruppen, die mit uns kooperieren können.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch das Netz diskutiert darüber, ob die Bundeswehr gegen den IS, auch Daesh genannt, eingesetzt werden sollte. Jan Petersen twittert dazu, wie billig Flugzeuge gegen den Daesh statt den Nachschub zu stoppen. Und User Söhne meint, wer Militäraktionen gegen Daesh in Frage stellt, ist kein pazifistischer Ideologe, sondern jemand, der aus der Geschichte gelernt hat. User Freisprech bei tagesschau.de ist total gegen einen Bundeswehreinsatz und schreibt, nie wieder Krieg, das muss wieder unsere Maxime sein, ein klares Nein für diesen Wahnsinn. User Auweia schreibt zum geplanten Einsatz von Bundeswehr-Tornados, ich bin beeindruckt, man tut mal was und das auch noch recht schnell für deutsche Verhältnisse. Besser als sich völlig rauszuhalten. Dennoch denke ich, dass Bodentruppen besser wären.
Für Irritationen hat heute Vormittag eine Meldung gesorgt, wonach die Waffen der Pariser Attentate angeblich von einem Händler in Baden-Württemberg stammen sollen. Inzwischen weiß man, das war viel Spekulation. Die ARD geht von einem Missverständnis aus. Demnach hat das Zollkriminalamt davon gesprochen, dass der betroffene Mann mit Waffen gehandelt habe, die in Paris eingesetzt wurden. Dabei habe das Amt aber offenbar nicht die konkreten Waffen gemeint, sondern Waffen dieser Art. Seit gestern gilt in Brüssel nicht mehr die höchste Terrorwarnstufe 4, sondern Stufe 3. Die Lage hat sich entsprechend normalisiert. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind wieder gefahren und auch die Geschäfte haben geöffnet. In den Straßen patrouillieren aber immer noch Polizisten und Soldaten. Viele Anwohner müssen sich daran erst gewöhnen.
Ein Panzerwagen auf dem Grand Place, das habe ich noch nie gesehen. Aber das wird uns verändern, auch wenn wir das noch nicht so wahrhaben und nicht unbedingt zum Besseren, glaube ich.
In Deutschland bleiben die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung weitere 6 Jahre in Kraft. Das ist möglich, weil heute als letzte Instanz auch der Bundesrat zugestimmt hat, die Gesetze zu verlängern. Sie waren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA eingeführt worden. Auch der Bundestag hat heute getagt. Dort wurde der Bundeshaushalt für das nächste Jahr verabschiedet. Er sieht Ausgaben von knapp 317 Milliarden Euro vor. Obwohl die Versorgung der Flüchtlinge zusätzlich Geld kostet, plant Finanzminister Wolfgang Schäuble keine neuen Schulden. Nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei streiten beide Länder weiter. Türkische Staatsbürger sollen ab kommendem Jahr nur noch mit einem Visum nach Russland einreisen dürfen. Außerdem hat Moskau Ankara vorgeworfen, die Terrormiliz IS nicht ernsthaft bekämpfen zu wollen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das zurückgewiesen, gleichzeitig aber Präsident Wladimir Putin angeboten, miteinander zu sprechen. Beide sind nächste Woche beim Klimagipfel in Paris. Das hat Russland bisher aber abgelehnt. Begründung: Die Türkei hat sich für den Abschuss immer noch nicht entschuldigt.
Was noch wichtig wird.
Morgen und übermorgen findet in Hannover der Bundesparteitag der Alternative für Deutschland AfD statt. Sie kritisiert vor allem die aktuelle Flüchtlingspolitik von Angela Merkel.
Und sonst in der Welt?
Eigentlich sollten von heute an 13 ehemalige Siemens-Manager und Mitarbeiter in Athen vor Gericht stehen wegen Bestechung. Der Prozess hat aber noch gar nicht richtig angefangen. Da wird es schon peinlich für die griechischen Behörden. Gleich zu Beginn legten die Gerichtsmitarbeiter erst einmal 2 Stunden die Arbeit nieder, aus Protest gegen zu wenig Lohn. Das machen sie jeden Tag. Anschließend wurde das Verfahren auf Mitte Dezember verschoben. Die Verteidiger hatten sich beschwert, dass die Anklageschrift nur auf Griechisch vorliegt. Angeblich fehlt dem Justizministerium das Geld für die Übersetzung. Neben den Ex-Siemens-Mitarbeitern stehen auch frühere Angestellte der griechischen Telefongesellschaft OTE vor Gericht. Sie sollen insgesamt Schmiergelder von 70 Millionen Euro angenommen haben. In Afrika hat sich die Zahl der Jugendlichen, die an AIDS gestorben sind, seit dem Jahr 2000 verdreifacht. Nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF waren es allein im letzten Jahr 150.000 Kinder unter 15 Jahren. Damit steht AIDS bei Jugendlichen in Afrika als Todesursache an erster Stelle, weltweit an zweiter. Insgesamt tragen laut UNICEF 2,6 Millionen Minderjährige in Afrika das HIV-Virus in sich. Nur ein Drittel von ihnen wird behandelt. Viele haben sich schon als Babys angesteckt, zu einer Zeit, als nur wenige schwangere und HIV-positive Frauen Medikamente bekamen, um eine Übertragung des Virus auf das Kind zu verhindern. Der Regisseur Roman Polański muss keine Auslieferung an die USA mehr fürchten. Die polnische Staatsanwaltschaft hat sich entschieden, ein entsprechendes Gerichtsurteil vom Oktober nicht anzufechten. Der polnisch-französische Regisseur ist jetzt 82 Jahre alt. Er hatte in den 70er Jahren zugegeben, dass er in den USA Sex mit einem 13-jährigen Mädchen hatte. Seine Anwälte handelten einen Deal aus, laut dem er 90 Tage hinter Gitter musste. Nach gut 40 Tagen kam er auf Kaution frei. Vor der Urteilsverkündung floh er aber aus den USA, weil er befürchtete, dass sich die Richter nicht an den Deal halten.
Wissensnachrichten.
Handy und Smartphone benutzen, das wissen wir schon eine Weile, hinterlässt Spuren. Was sich mit Mobilfunkdaten anstellen lässt, das zeigt jetzt eine Studie aus den USA. Forscher der University of Washington in Seattle haben damit eine Einkommensstatistik für ein ganzes Land erstellt, und zwar für Ruanda in Ostafrika. Raphael Krämer aus unseren Wissensnachrichten ist da. Raphael, wie genau konnten die Forscher den Leuten da in die Tasche schauen?
Ja, ziemlich genau sogar. Sie haben am Ende schon sagen können, ob der Handybesitzer sich zum Beispiel ein Motorrad leisten kann, ob sein Geld für einen Fernseher reicht oder sich davon einen Kühlschrank kaufen kann. Die Forscher sind durch die Handydaten an viele Werte gekommen, die in einem Entwicklungsland wie Ruanda viel über Armut und Reichtum aussagen können.
Und woher wissen die, dass ein Handybesitzer jetzt mehr oder weniger Geld hat?
Also die haben die Nutzerdaten des größten Mobilfunkanbieters in dem Land ausgewertet, eines ganzen Jahres. Also da geht es um 1,5 Millionen Handynutzer und mehrere Milliarden Datensätze. Darunter war jetzt, wie oft jemand telefoniert und wie lang, wie sich Handynutzer bewegt haben, also wie oft sie gereist sind und wie viel Geld jemand mit dem Handy verschickt hat. Das ist jetzt eine Spezialität aus Afrika, dass viele Bankgeschäfte per SMS abgewickelt werden. Die Forscher haben mit all diesen Daten gerechnet und um noch einmal sicher zu gehen, haben sie noch einmal gut 800 Handybesitzer angerufen und zu ihren Einkommensverhältnissen befragt.
Was soll das Ganze bringen? Gibt es solche Statistiken nicht schon? Also zum Beispiel von der Regierung in Ruanda oder von der UNO oder der Weltbank?
Die gibt es, aber die Forscher sind der Meinung, dass sie ungenau sind. In Ruanda zum Beispiel wichen die Zahlen der Forscher oft ziemlich deutlich von den offiziellen ab, um bis zu 50% teilweise. Und dazu kommt, aus Entwicklungsländern gibt es ganz selten Wirtschaftsdaten, einfach weil sie dort oft nicht erhoben werden. Und die Forscher sehen da den Raum für ihre Methode. Sie soll einfach und genau sein und die Daten können helfen, zum Beispiel, wenn es um Entwicklungshilfe geht, um zu wissen, in welcher Region die Armut jetzt am größten ist.
Wir machen jetzt einen brutalen Themenwechsel und gehen zu Cannabis. Forscher aus Großbritannien sagen nämlich, Kiffer sollten so ähnlich denken wie Leute, die Alkohol trinken. Denn auch bei Cannabis gibt es Unterschiede wie bei Alkohol zwischen Bier, Wein und Schnaps.
Ja, es geht darum, wie stark die Droge ist. Die Forscher haben sich in ihrer Studie damit beschäftigt, wie THC und andere Stoffe aus einem Joint aufs Gehirn wirken und für welche Schäden sie da sorgen. Und da ist ein Joint nicht gleich ein Joint, sondern der eine ist Bier, der andere ist Schnaps. Die Forscher ziehen auch noch eine andere Parallele zum Alkohol, nämlich wie oft man trinkt. Regelmäßig viel starker Schnaps, da braucht man nicht drüber streiten, das macht krank. Und so ähnlich ist es auf jeden Fall auch bei Cannabis.
Du sagst, es geht den Forschern ums Gehirn. Was macht Cannabis damit?
Also die Forscher haben sich in ihrer Studie dem Teil des Gehirns gewidmet, über den die Informationen aus der linken und der rechten Hirnhälfte ausgetauscht werden. Dieser verändert sich in jedem Fall, wenn jemand kifft. Das haben die bei den Probanden gesehen. Die Cannabis-Wirkstoffe schädigen ihn. Und das kann möglicherweise psychische Störungen auslösen.
Aber woran kann denn jemand jetzt überhaupt erkennen, ob Cannabis, um bei dem Bild zu bleiben, eher ein Bier oder eher ein Schnaps ist?
Also die Wahrscheinlichkeit heute ist groß, dass du einen Schnaps erwischst, denn heute werden nach Informationen der Forscher oft starke Cannabis-Sorten gehandelt.
Das glauben wir den Forschern aus Großbritannien jetzt mal. Bei Forschern aus China sollte man da vielleicht manchmal ein bisschen vorsichtiger sein.
Ja, denn dort ist der Betrug in der Wissenschaft ein großes Problem. Es gibt Plagiate, es gibt gekaufte Doktortitel, gefälschte Experimente und Studien. Die Regierung in China sorgt sich deshalb um den Ruf der Wissenschaft im Land und will gegensteuern. Jeder Student an einer Uni oder Fachhochschule soll jetzt eine Ehrlichkeitsakte bekommen. Da soll dann eingetragen werden, wenn jemand abschreibt oder in Seminararbeiten schummelt. Und auch für etablierte Forscher gibt es Maßnahmen, die sollen zum Beispiel ihre Forschungsgelder zurückzahlen, wenn sie schummeln.
Raphael Krämer war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend breiten sich die Wolken weiter in Deutschland aus, von Nordwesten her. Es kann regnen und lokal ist auch gefrierender Regen möglich. Ganz im Osten und an den Alpen bleibt es am ehesten trocken. Am Wochenende Regen im Süden und in höheren Gebieten Schnee. Im Nordwesten Deutschlands lockert es auf und die Sonne scheint.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.